Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Holocaust-Gedenken mit TikTok-Clips. Wie das gelingen kann, wir werden das gleich hören. Außerdem sprechen wir über das Max-Ophüls-Filmfestival in Saarbrücken und hören, wie die israelische Star-Choreografin Sharon Ayal im Berliner Kraftwerk ihre neue Produktion Wet präsentiert hat. Wir haben es gestern hier in Fazit gehört. Jugendliche haben ein großes Interesse am Holocaust. Sie möchten sich informieren, historische Zusammenhänge kennenlernen und verstehen. Das hat die Studie Die Generation Z und die NS-Geschichte im Auftrag der Arolsen Archives ergeben, die wir gestern hier in Fazit vorgestellt haben. Die Direktorin der Archive, Florian Azoulay, hat unter anderem das gesagt.
Das hat mich persönlich auch ein bisschen überrascht, dass fast, glaube ich, 46% oder 48% der Jugendlichen gesagt haben, sie hätten auch gern mehr Vermittlung anhand von wirklich Original und Zugang zu Originalquellen. Also die Auseinandersetzung mit dem Authentischen, mit der Quelle, ist für sie wohl ein sehr wichtiges Mittel, auch ein möglicher Weg. Aber es muss natürlich auch wiederum in einem Format gebracht werden, was spannend ist.
In ein Format bringen, das spannend ist, das ist natürlich wirklich ein wichtiges Thema. Wie erreicht man junge Menschen im digitalen Zeitalter? Bald werden keine Zeitzeugen mehr leben, die in die Schulen gehen und dort von ihren Erlebnissen berichten können. Der Filmhistoriker Tobias Ebrecht Hartmann von der Hebrew University in Jerusalem hat ein Projekt mit initiiert, das sich TikTok Shoah Education and Commemoration Initiative nennt. Heute, einen Tag vor dem Holocaust-Gedenktag, hat er das Projekt in Berlin vorgestellt. Er ist jetzt am Telefon. Herr Ebrecht Hartmann, guten Abend.
Guten Abend.
Ihr seid die neuen Zeitzeugen. Das hat die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer zu uns Nachgeborenen gesagt. Was hat sie denn damit gemeint? Welche Aufgabe hat sie uns, die wir den Nationalsozialismus nicht mehr erlebt haben, welche Aufgabe hat sie uns zugewiesen?
Also so wie ich Margot Friedländer verstanden habe, möchte sie uns damit den Auftrag geben, dass wir, die nachgeborenen Generationen, dafür verantwortlich sind, dass diese Geschichte nicht vergessen wird. Und dass sie nicht vergessen wird, bedeutet, dass wir weiter darüber erzählen, dass wir das weiter berichten, dass es Teil von unserer Lebensrealität und unserem Alltag wird. Und das bedeutet natürlich sowohl in unserem persönlichen Leben als auch in Form von verschiedenen Medien, in denen wir das weiter aufbereiten.
Der Alltag von Jugendlichen, da müssen wir neue Wege gehen und zum Beispiel soziale Medien nutzen für die Bildungsarbeit allgemein und ganz konkret, um das Wissen vom Holocaust zu vermitteln?
Ja, also wir sehen ja, dass die sozialen Medien einfach ein ganz fester Bestandteil der Lebensrealität von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind. Das heißt, ein Großteil ihres Lebens findet dort statt. Das ist ihr Alltag, das ist auch ihre Sprache. Und das bedeutet auch, wenn wir die Erinnerung an den Holocaust wachhalten wollen, dann muss dies auch Teil dieser sozialen Lebenswelten im Internet auf sozialen Plattformen sein.
Sie haben ein Projekt initiiert, das sich speziell jetzt an die Plattform TikTok wendet. Worum geht es da genau bei diesem Projekt?
Der Auslöser für unser Projekt war, dass wir gesehen haben, dass es eine große Kontroverse darüber gab, wie Jugendliche, vor allem in den USA, das Thema Shoah, Holocaust, Nationalsozialismus auf TikTok aufbereiten, und zwar in Form von kurzen, selbstgedrehten Videos, in denen sie sich selber in die Situation von Opfern der Shoah hineinversetzen. Das wurde von vielen kritisiert, auch von Gedenkstätten, aber ich und meine Kollegen, wir hatten den Eindruck, das Erste, was wir doch sehen, ist, dass diese Jugendlichen ein Interesse an dem Thema haben, dass sie es irgendwie zum Teil von ihrer Lebensrealität machen wollen, aber mitunter gar nicht wissen, wie sie das tun können. Und unser Projekt hat das Ziel, quasi etablierte Institutionen, vor allem Gedenkstätten und Museen, die sich auskennen mit der Vermittlung der Geschichte der Shoah, denen das Handwerkszeug zu geben, dass sie die Sprache dieser Plattform TikTok lernen und auf diese Weise als Influencer gute Beiträge auf der Plattform teilen können.
Im Sommer 2020 gab es, glaube ich, diese Diskussion, von der Sie gerade gesprochen haben, Herr Ebrecht Hartmann. Also da wurde kritisiert, Jugendliche, die sich als von Nazis ermordete Juden verkleidet haben. Da wurde gesagt, ein so komplexes, so sensibles Thema wie der Holocaust lasse sich nicht angemessen in einem Social-Media-Clip abbilden. Gute Absicht hin oder her. Ist diese Kritik an diesem Projekt damals die Ursache gewesen für Ihre Initiative?
Das war ein Auslöser. Dazu kam generell auch von unseren Partnern, zum Beispiel dem American Jewish Committee, der Eindruck, dass auf sozialen Netzwerken viel Raum besteht für Hass, für Hetze, auch für Leugnung des Holocaust und dass man dem etwas entgegensetzen muss. Und wir sind ja dann auch an die Plattform TikTok herangetreten und haben dort im Prinzip eine Türen eingerannt, da uns TikTok Deutschland halt auch gesagt hat, ja, das Thema ist wichtig, wir wollen, dass das Teil, und zwar auf angemessene Form, Teil unserer Plattform ist.
Wer Erfolg auf einer Plattform haben will, der muss ja die Spielregeln dort oder ich könnte auch sagen die Gepflogenheiten dort, die Formate der Plattform kennen. Welchen TikTok-Ton gilt es denn nicht zu treffen?
Also zunächst einmal war es gut, dass vor allem im Zuge der Pandemie deutlich wurde, dass TikTok nicht nur eine spielerische Plattform ist und es nicht nur um Unterhaltung, um Tanzen und um Karaoke geht, sondern dass mehr und mehr auch von den jungen Nutzerinnen und Nutzern ernsthaftere Inhalte und vor allem auch politische Inhalte geteilt wurden. Und jetzt hat sich eben schon gezeigt, dass die Formate von TikTok, gerade die kurzen Videos in Form von Bildungsvideos oder Erklärvideos, schon längst adaptiert worden sind, um auch zu informieren über die Plattform. Und da ging es uns darum, eben auszuloten, welche von diesen Formaten, welche von diesen Features passen zu einer modernen pädagogischen Aufbereitung des Themas. Und das ist, wie auch Frau Adelay gerade gesagt hat, das ist zum Beispiel auch der Greenscreen, also die Möglichkeit, dass man sich selber projiziert vor einem anderen Bild. Und das bietet die Möglichkeit, historische Fotografien, historische Karten oder Textdokumente interaktiv sozusagen zum Teil der TikToks zu machen, auch den anderen Zuschauerinnen und Zuschauern zu erklären.
Die Hamburger Gedenkstätte Neuengamme ist seit November auf TikTok aktiv. Vielleicht können Sie mal an ein, zwei Beispielen beschreiben, wie dieses Bildungsvideo in Anführungsstrichen dort funktioniert, wie das aufgebaut ist, was man da, wenn man sich das anguckt, was man da sieht und hört auch.
Also das Wichtige ist erstmal, und das zeigen auch die Videos von Neuengamme, wir brauchen die direkte Ansprache, wir brauchen die persönliche Begegnung. Und in Neuengamme machen die Videos junge Volontäre, Freiwillige aus verschiedenen Ländern, die dort in Neuengamme aktiv arbeiten. Das ist das eine. Wir brauchen also jemanden, der uns heranführt an das Thema und auch direkt mit den Menschen, die das sehen, Kontakt aufnimmt, Blickkontakt über die Sprache. Das andere ist, dass ganz viel über Details läuft. Also kleine Objekte, kleine Aspekte in der Ausstellung oder bestimmte Orte auf dem Gelände, die quasi in ganz kurzer Form Aufmerksamkeit bekommen und in einen Kontext gestellt werden. Und auf diese Weise einfach Neugier erzeugt wird. Und auch das zeigt ja die Studie von den Arolsen Archives, dass das notwendig ist, um dann auch selber weiter zu forschen oder eben auch weiter zu klicken und sich noch mehr Videos anzugucken.
Sie sind Filmhistoriker und beobachten systematisch die Wirksamkeit der Erinnerungsarbeit in den Social Media. Wie hoch ist denn überhaupt das Interesse von TikTok-Usern am Thema Holocaust und verwandten Themen?
Also wir sind jetzt erst dabei, auch an der Hebrew University eine Studie zu machen, wo wir das genauer beleuchten wollen, welche Formen, Formate werden genutzt und welche Reaktionen gibt es darauf. Aber ich beobachte eine ähnliche Tendenz wie das, was die Generation Z-Studie der Arolsen Archives gezeigt hat, dass es einfach Interesse gibt von den jungen Nutzerinnen und Nutzern, dass man sich mit dem Thema beschäftigen will und dass man dankbar dafür ist, dass es dazu Content gibt. Aber eben kurzen Content, welchen der nicht wertet, sondern einfach neugierig macht, der die Dinge zeigt und zu einer Auseinandersetzung anregt, ohne dabei klar zu sagen, du musst das auf diese oder jene Weise tun.
2020 hat die Gedenkstätte Yad Vashem noch von einer Trivialisierung im Zusammenhang mit diesen TikTok-Videos gesprochen. Sind Sie da in der Zwischenzeit einen Schritt weiter?
Also natürlich gibt es auch auf TikTok wie auf allen Plattformen immer noch die Trivialisierung, Verharmlosung und auch Leugnung des Holocaust. Es gibt Antisemitismus, es gibt Rassismus und das ist auch ein Problem. Aber ich denke, dass seit Sommer 2020 es viele Initiativen noch neben unserer gibt, die versuchen, einen anderen Ton anzuschlagen, eine andere Atmosphäre zu schaffen. Und ganz besonders möchte ich hervorheben, die Überlebenden des Holocaust, die selber auf TikTok aktiv sind, zusammen mit ihren Enkeln und Urenkeln und tatsächlich eine ganz neue Form des Überlebendengesprächs auf dieser Plattform initiiert haben, wo User Fragen stellen und dann auch Antworten bekommen.
Und das sind dann die Influencer, von denen Sie gerade auch schon gesprochen haben, Brecht-Fartmann.
Ja, es geht vor allem darum, eben sowohl Überlebende als auch Institutionen, Gedenkstätten und Museen an die Plattform heranzuführen, um auf diese Weise eben ein anderes Angebot und auch Best-Practice-Modelle zu schaffen, die dann auch die normalen Userinnen und User aufnehmen können, wenn sie ihre eigenen Erfahrungen mit dieser Geschichte oder auch mit diesen historischen Orten auf der Plattform verarbeiten und kommunizieren wollen.
Die TikTok Shoah Education and Commemoration Initiative, heute in Berlin vorgestellt, unter anderem von dem Filmhistoriker Tobias Ebrecht-Hartmann von der Hebrew University in Jerusalem. Herr Ebrecht-Hartmann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das Max-Ophüls-Filmfestival in Saarbrücken zählt zu den bedeutendsten Plattformen für den deutschsprachigen Nachwuchsfilm. Wegen der Pandemie fand das Festival 4 Tage länger statt und in einer hybriden Form. Das bedeutete, das lokale Publikum in Saarbrücken konnte nicht ins Kino gehen und den Filmemacherinnen und Filmemachern dort begegnen. Heute Abend ist mit der Preisverleihung das 43. Max-Ophüls-Festival zu Ende gegangen. Den Hauptpreis gewonnen hat der Debütfilm Money Boys von CBI. Der Regisseur stammt aus China und lebt in Wien. Das Festival bilanzieren wird für uns nun unser Filmkritiker Patrick Wilinski in Saarbrücken. Guten Abend, Herr Wilinski.
Ja, schönen guten Abend.
Neben dem Hauptpreis gab es für Money Boys heute Abend auch noch den Preis für das beste Drehbuch und den Preis der ökumenischen Jury. Mit welchen Qualitäten hat denn diese Geschichte die verschiedenen Jurys begeistert?
Ja, es ist eine Geschichte, die vom Kampf um Akzeptanz erzählt, der Suche nach sich selbst, dem Anderssein. Das sind ja überhaupt so Themen, die junge Filmemachende immer wieder in ihren ersten Werken beschäftigen. Hier erzählt der Regisseur CBE von einem Stricherjungen in China, der aus seiner Heimat fliehen muss, nachdem sein Freund ihn bei einem Freier rächt. Und er richtet sich dann später ein neues Leben ein, eines voller reicher Freier. Aber es ist halt ein Leben in Gefahr und auch der Selbsttäuschung, weil Prostitution in China verboten ist. Zugleich leidet er immer wieder daran, dass seine Familie, die auf dem Land lebt, zwar gerne sein Geld nimmt, aber die Art, wie er es verdient, ablehnt. Und der Regisseur, der aus China kommt, aber in Wien bei Michael Haneke unter anderem Film studiert hat, hat im Verlauf des Festivals in Saarbrücken über die Genese seines Films Folgendes gesagt.
Ich habe mich gefragt, in so einem Land wie China, also man ist erzogen, pietätvoll zu sein zu den Eltern, zu der Familie. Und Männlichkeit hat eine große Bedeutung und es ist trotzdem junge Männer gibt, die ihren Körper so damit verkaufen. Vor allem, die haben das gemacht, um ihre Familie auf dem Land meistens finanziell zu unterstützen.
Und für diese Geschichte findet er enorm starke Bilder, die auch dafür gesorgt haben, übrigens, dass der Film vor einem Jahr schon in Cannes gezeigt worden ist. Manchmal flieht mir der Regisseur zu sehr ins Introspektive, aber das ist schon für ein Debütwerk ein sehr reifer Film, der die Form beherrscht. Das gelingt nicht vielen Regisseuren gleich in ihrem ersten Film.
Money Boys von CBI. Der zweite Gewinner des Abends, der kommt aus der Schweiz, die Produktion Soul of a Beast von Lorenz Merz. Diese Produktion wurde für die beste Regie ausgezeichnet. Geht das in Ordnung, Herr Wilinski?
Ja, das war mein Favorit des Festivals, weil Merz erzählt hier von einem 17 Jahre alten jungen Mann, der trotz seines noch jungen Alters schon alleinerziehender Vater ist. Und das zerreißt diese Figur. Das Pflichtgefühl des Vaters, gleichzeitig der Freiheitsdrang eines Teenagers, der er ja auch noch ist. Und bei diesem Film, da bebt förmlich die Leinwand. Die Kamera driftet mit den Figuren in ein immer abenteuerliches Zürich. Da sehen die Straßen plötzlich aus wie Tokio oder Hongkong. Es gibt einen drogenindizierten Trip durch den Züricher Zoo, wo plötzlich geisterhafte Giraffen die Leinwand herabblicken. Das muss man ehrlich gesagt in dieser überbordenden Detailfülle sich erstmal trauen. Und zugleich ist das ja auch ein sehr schöner Zugang zu dem sehr klassischen Coming-of-Age-Thema.
Auch Deutschlandfunk Kultur hat einen Preis verliehen, und zwar für den gesellschaftlich relevanten Film. Der ging an Lady Bitch von Paula Knüppling und Marina Prados. Worin besteht denn die gesellschaftliche Relevanz dieses Stoffes?
Ja, der Film nimmt uns in alle Themen, die wir auch hier in Fazit regelmäßig thematisieren. Es geht um sexuelle Belästigung am Theater. Es geht um eine Schauspielerin, die vor einem sehr prominenten Regisseur während der Dreharbeiten belästigt wird. Und sie versucht zunächst, den Mut aufzubringen, das zu thematisieren. Gleichzeitig zwingt er von ihr, das in der Rolle eine sehr selbstbewusste Frau zu verkörpern. Und wir sehen dann, wie diese Schauspielerin daran zerbricht. Zum einen zu sagen, du hast mich sexuell missbraucht, hör auf damit. Zum anderen gleichzeitig eine Rolle anzulegen, die diese Selbstbewusstsein hat. Es ist sehr interessant, wie der Film diesen Graubereich auslotet, des Grenzüberschritts. Wann beginnt der Machteinfluss des Regisseurs? Wo muss man sich wehren? Was muss man auch machen? Hier geht es um Heilungsprozesse, um Reinszenierung. Da sind schon sehr, sehr politische Themen, die uns, wie gesagt, regelmäßig thematisieren. Und es ist auch schön, dass hier mal ein Film einen Preis gewinnt, der diese gesellschaftlichen Themen als politisch begreift. Sonst sind das ja meistens Filme gewesen, die sehr stark tagespolitische Themen thematisiert haben.
Bilden denn die Preisträgerinnen, Preisträger, über die Sie gerade gesprochen haben, Herr Wilinski, bilden die Qualität des Wettbewerbs dieses Jahrgangs ab?
Ja, wobei mir wieder auffällt, dass so die ästhetischen Experimente das Nachsehen haben. Es ist wohl so, dass Jurys auch eher am Ende Themen und Diskurse prämieren, was ich schade finde, weil das auch Zeichen setzt an die Nachwuchsregisseurinnen und Regisseure, dass dann eben die Arbeit an Form, auch der Zwiespalt zwischen Form und Inhalt vielleicht dann nicht mehr so stark thematisiert wird in den späteren Filmen. Das ist schade, denn am Ende geht es vielleicht nicht so sehr darum, zum Beispiel queere Filme zu drehen, sondern Filme queer zu drehen. Aber was bedeutet das? Was macht das mit den Bildern, mit den Ansätzen zu den Geschichten? Auch so könnte man ja ein neues, junges, aufregendes Kino fordern. Und es war eben auch ein Festival, bei dem ich viele Regisseurinnen und Regisseure kennengelernt habe, deren weiteren Weg ich gerne verfolgen werde und über deren weitere Filme wir sicherlich auch noch weiter berichten werden.
Wir sollten natürlich auch noch auf den besten Dokumentarfilm blicken. Und dieser Preis, der ging an Anima, die Kleider meines Vaters, der Regisseurin Uli Decker. Nicht selten werden ja die Dokumentarfilme vom Ophüls Festival in Saarbrücken auch kleine Kinohits. Was ist denn Ihre Prognose, Herr Wilinski? Wird das Anima auch gelingen?
Ja, dann ist ja spannend, dass in dieser Kategorie, die ja eigentlich immer für Welt steht, da reisen die Filmemacherinnen und Filmemacher raus, ganz weit weg. Durch die Pandemie ging das nicht. Hier haben sich Regisseurinnen und Regisseure damit beschäftigt, in ihren Familien die Geschichten zu suchen. Und Uli Decker fand die Geschichte bei ihrem verstorbenen Vater, bei dem sich erst nach dem Tod herausgestellt hat, dass er ein Crossdresser war, dass er in einer sehr konservativen bayerischen Provinz sich regelmäßig als Frau kostümiert hat, sich als Frau verkleidet hat, sich auch so gegeben hat wie eine Frau. Das war ein riesen Familiengeheimnis auch im Ort. Und wie sie uns im Interview erzählt hat, war auch das ganze Projekt auch eine Art, wie nicht nur sie damit auseinandersetzen kann, sondern wie sie sich mit ihren widersprüchlichen Gefühlen ihrem Vater gegenüber auseinandersetzen kann.
Dieser Mann in gedeckten Farben, der sehr zurückhaltend ist, sondern da war noch eine sehr bunte Seite an ihm, die er zumindest im Geheimen leben konnte. Und irgendwie, dann kam so ein Stolz auch auf ihn. Und dann kam auch eine Wut, weil ich gemerkt habe, er hat mich da alleine gelassen. Da war eigentlich jemand, der genauso nicht reingepasst hat. Und ich habe mich abgearbeitet mit diesem Nicht-Reinpassen. Und er hat sich nicht zu erkennen gegeben.
Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Blick auf die eigene Familie, auf die Geheimnisse der Familie, auch ein größeres Publikum jenseits eines Festivals ansprechen wird.
Das Max-Ophüls-Festival in Saarbrücken, in diesem Jahr eine hybride Ausgabe ohne Zuschauer in den Kinos. Ein ziemlich guter Jahrgang war das, wir haben es gehört, in der Bilanz von Patrick Wilinski. Herr Wilinski, besten Dank.
Danke.
Fazit.
Es war Völkermord. 1904 im damaligen Deutsch-Südwestafrika von Deutschen an den Bevölkerungsgruppen der Herero und der Nama begangen. Und auch 118 Jahre später ist eine wirkliche Versöhnung noch nicht gelungen. Zwar haben im vergangenen Jahr Deutschland und Namibia ein Versöhnungsabkommen abgeschlossen, doch Vertreter der Herero und Nama fordern ein neues Abkommen. Auf einer Online-Pressekonferenz haben sie dies heute erklärt und dabei auch Erwartungen an die grüne Außenministerin Annalena Baerbock formuliert. Jürgen König berichtet.
In der deutsch-namibischen Aussöhnungserklärung, die letztes Jahr verabschiedet wurde, werden die Verbrechen des Deutschen Kaiserreichs an den Bevölkerungsgruppen der Herero und der Nama als Völkermord bezeichnet. Die Bundesregierung betonte aber, dass sich daraus kein Entschädigungsanspruch ableiten ließe. Zugesagt wurden substanzielle Mittel für ein Wiederaufbau- und Zukunftsprogramm zugunsten der Nachfahren der damaligen Opfer. Für den Landkauf, die Landentwicklung, die Wasserversorgung, die Berufsausbildung sollen Namibia rund 1,1 Milliarden Euro gezahlt werden, verteilt über die nächsten 30 Jahre. Außerdem sieht das Abkommen den Aufbau einer gemeinsamen Stiftung zur Erinnerung und Zukunftsgestaltung vor. Doch die Vertretungen der Herero und der Nama lehnten den Vertrag ab, weil an den Verhandlungen zwar beratende Gremien beteiligt waren, die allen Nachkommen der Opfer offenstanden, doch wurden deren Vertreter ausnahmslos von der namibischen Regierung ausgewählt, was die Herero und die Nama nicht anerkannten. Vor dem Parlament in Windhoek gab es heftige Proteste, das namibische Parlament hat das Abkommen bis heute nicht ratifiziert. Nun wurde die alte Forderung nach einem neuen Abkommen bekräftigt, gab Johannes Isaak, der Sprecher der Nama-Vertretung der Nama Traditional Leaders Association.
The Nama people and the Herero over Herero people.
Das Volk der Nama wie auch das der Herero, wie auch alle von uns, die in der Diaspora leben, niemand von uns war an den Verhandlungen zum existierenden Abkommen zwischen den beiden Regierungen beteiligt. Deshalb werden wir dieses Abkommen nicht akzeptieren. Wir als Betroffene wollen mitreden, das ist sehr wichtig für uns. Nur so können wir ein tragfähiges Abkommen erreichen, eines, das wirklich im Interesse aller ist. Wir wollen beteiligt werden, das ist die zentrale Botschaft. Statt Entschädigungszahlungen werden deutlich höhere Reparationsleistungen gefordert. Über die Vergabe der Mittel wollen Herero wie Nama-Vertretungen mitentscheiden. Das Misstrauen gegen die eigene Regierung sitzt tief. Durchaus gute Kontakte dagegen gibt es seit Jahren zu Bündnis 90 Die Grünen. Entsprechend groß sind jetzt die Erwartungen an eine grüne Außenministerin Annalena Baerbock. Mujinde Kachuya von der namibischen Herero-Vereinigung Over Herero Traditional Authority.
I think what we are suggesting to the German government is the best available option.
Was wir der deutschen Regierung vorschlagen, ist die beste Lösung für uns alle. Deswegen sollte die deutsche Regierung das sehr ernst nehmen und die Gelegenheit nutzen. Es ist auch die letzte Gelegenheit für eine Lösung, zugunsten unserer Bevölkerung, zugunsten auch der deutschen Interessen in Namibia. Sollte es nicht zu einer Lösung kommen, müssten wir uns selbst verteidigen, unsere Interessen sicherstellen. Aber die Grünen haben früher schon viele gute Vorschläge gemacht. Es ist jetzt eine gute Gelegenheit, diese Fragen zu lösen.
So we think we have a better option. We see a better outcome too.
Auch über die Rückgabe der von Deutschen geraubten Schädel und Gebeine sei neu zu verhandeln, ebenso über die Frage der Raubkunst. Mujinde Kajuya?
Of course that goes without saying.
Das versteht sich von selbst. Und es betrifft nicht nur die Überreste unserer Vorfahren, es geht auch um das kulturelle Erbe der Herero und der Nama, das gepflegt werden muss.
Of heritage to the Hereros and Namas that need to be retained.
In einer Stellungnahme sagte der Sprecher des Außenministeriums, Christopher Burger, das geschlossene Abkommen verstehe man als Grundlage für den Beginn intensiver Zusammenarbeit. Aber
in Namibia gibt es weiterhin eine intensive politische Debatte zu diesem Thema. Das nehmen wir mit großem Respekt zur Kenntnis. Teil dieser Debatte ist sicherlich auch die Äußerung von einigen Vertretern von Herero und Nama, die sich dazu heute zu Wort gemeldet haben. Klar ist aber auch, Verhandlungspartner der Bundesregierung ist und bleibt die namibische Regierung. 5 Vertreter der Nachfahren der Opfer wurden in die Delegation aufgenommen und haben an sämtlichen Verhandlungsrunden teilgenommen.
Insofern dürfte es nicht so bald zu Neuverhandlungen kommen, zumindest nicht von deutscher Seite aus.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Maria Lang.
Der österreichische Schauspieler, Kabarettist und Quizmaster Ernst Stankowski ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Familie der Deutschen Presseagentur. In den 1950er und 60er Jahren war Stankowski an wichtigen deutschsprachigen Bühnen engagiert. In den 1970ern moderierte er die ZDF-Ratesendung »Erkennen Sie die Melodie«. Außerdem trat er in TV-Serien wie »Tatort«, »Traumschiff« oder »Der Bulle von Tölz« auf. Der Geschäftsführer des Bundesmusikverbandes, Stefan Donath, hofft darauf, dass die von der Corona-Krise getroffene Amateurmusik neuen Aufschwung erhält. Seit Beginn der Pandemie zähle man täglich einen Ausfall von rund 1400 Konzerten in diesem Bereich, sagte er im Deutschlandfunk Kultur. Vor allem die Nachwuchsarbeit sei vollständig weggefallen. Auch diese soll mit dem Programm Neustart Amateurmusik gefördert werden. Der Bund hat 10 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. In einer ersten Förderrunde könnten nun 5 Millionen direkt verteilt werden, so Donath.
Es ist nicht als eine Überbrückungshilfe gedacht, sondern soll die Wiederbelebung des musikalischen Schaffens stärken und gibt eben die Möglichkeit jetzt, gerade nach ausgefallenen Probenzeiten, das Musikleben wieder hochzufahren. Es soll Projekte ermöglichen, die jetzt die Mitglieder auch wieder motivieren, dabei zu bleiben, wieder einzusteigen. Zum Beispiel die Durchführung einer Musikfreizeit mit Kindern und Jugendlichen, damit eben auch diese unterbrochene Nachwuchsförderung wieder angeschoben werden kann.
Nach einer Auswertung des Magazins Cicero ist der Philosoph Peter Sloterdijk der einflussreichste Intellektuelle im deutschsprachigen Raum. Im Ranking der 500 wichtigsten Intellektuellen belegte er den ersten Platz und liegt damit vor dem Schriftsteller Peter Handke und dem Philosophen Jürgen Habermas. Es folgen die Schriftstellerin Elfriede Jelinek und der Ökonom Marcel Fratscher. Der höchstplatzierte Neueinsteiger ist der Virologe Christian Drosten auf Platz 18.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Die israelische Choreografin Sharon Ayal ist eine der ganz wichtigen Tanzkünstlerinnen Israels. Eine Künstlerin, die sich gerade in einen Weltstar verwandelt, das hat die FAZ 2019 geschrieben. 2013 hat Ayal ihre eigene Kompanie Lev gegründet. Lev, das ist hebräisch und heißt Herz. Und ihre Arbeiten, die entstehen in enger Zusammenarbeit mit ihrem künstlerischen Partner Guy Behar und dem DJ Ore Lichtig. Sharon Ayal produziert und präsentiert ihre Arbeiten an den renommiertesten Häusern für zeitgenössischen Tanz in New York und London, in Montpellier und Amsterdam. Und auch in Deutschland hat sie gearbeitet, unter anderem am Staatsballett in Berlin. Und ihre neueste Produktion, die hat sie nun auch wieder nach Berlin geführt, ins Kraftwerk, ein ungewöhnlicher Ort in Berlin-Mitte. Wet heißt die Uraufführung, die Sharon Ayal dort am Abend gezeigt hat. Und von dort, von dieser Uraufführung, wird uns nun Elisabeth Nehring berichten. Frau Nehring, guten Abend.
Guten Abend.
Ayals Arbeiten sind bekannt für ihre starke suggestive Wirkung. Die Aufführung, die ist erst vor kurzem zu Ende gegangen. Sie sind noch im Kraftwerk vor Ort, also gewissermaßen. Mit welchen Eindrücken kommen Sie denn aus dieser Uraufführung?
Ja, mit ein bisschen unterschiedlichen Eindrücken. Der Abend hat mich auf der tänzerischen Ebene sehr angesprochen, was natürlich vor allem und als allererstes an den beeindruckenden Tänzerinnen und Tänzern von Shireen Ayal liegt, die das sehr spezielle Bewegungsvokabular der Choreografin perfekt verinnerlicht haben. Das sind ja Körper, die gänzlich unter Spannung stehen. Selbst die weichen Bewegungen sind noch voll aufgeladen mit physischer Anspannung. Und daraus entwickelt die Choreografin so viele Bewegungsvariationen, die man an diesem Abend sehr genau studieren kann. Der Abend hat drei Teile, die voneinander losgelöst sind, die man auch einzeln anschauen könnte, gänzlich ohne Narration, alles ganz abstrakt, im Bewegungsvokabular auch ein bisschen ähnlich. Ein bisschen enttäuscht bin ich aus dem dritten Teil gekommen, bei dem die Musiker eigentlich auch auf der Bühne waren, denn der war einfach so dunkel, dass man einfach viel zu wenig gesehen hat. Das war schade.
Noch vielleicht ein Gedanke zu diesem Ort, das Kraftwerk in Berlin-Mitte, massive Industriearchitektur. Wie wirkt denn dieser Ort?
Ja, der Raum ist natürlich auf jeden Fall unheimlich beeindruckend. Das ist eine riesige Industriehalle, sehr hoch, für mich ganz schwer zu schätzen, 30 Meter, 40 Meter, keine Ahnung, aber irre hoch, mit unregelmäßig verteilten Säulen, mehrgeschossig an vielen Stellen, an anderen Stellen ist die Höhe wieder ganz zu sehen, nach oben offen. Und in diese riesige Halle ist nun eine Bühne gebaut, die wiederum fast ein bisschen intimen, zumindest sehr konzentrierten Raum im Raum schafft. Wir Zuschauer sitzen von allen drei Seiten um diese Bühne herum und der ist genau an einer Stelle, an der die Höhe eben durch ein eingezogenes Stockwerk begrenzt ist. Und wir haben eben diese wahnsinnig tolle Möglichkeit, den Tänzern so nahe zu kommen und deren Individualität viel stärker wahrzunehmen, als wenn die eben auf der Theater- oder Opernbühne zu sehen sind. Also ich habe schon viele Choreografien von ihr gesehen, aber mir ist heute Abend aufgefallen, dass ich noch nie so viele Details sehen konnte.
Ich hatte den DJ Uri Lichtig bereits erwähnt, mit dem die Choreografin eng zusammenarbeitet. Welche Rolle spielt denn die Musik in dieser Produktion?
Also die Musik ist auf jeden Fall die treibende Kraft in allen drei Teilen. In jedem Teil funktioniert sie ein bisschen unterschiedlich. Wir können ja mal reinhören. Wir hören das hier, das ist Musik aus dem ersten Teil, die hat ja was sehr Repetitives, sich Steigerndes, es ist so eine Klangfläche, die sich so immer weiter aufbaut. Im zweiten Teil fängt sie dagegen gleich im Vollen an, das ist sehr laut, erinnert so an ferne Clubnächte, das geht dann so auch bis ins dumpfe Dröhnen, fast bis an die Schmerzgrenze. Und im dritten Teil sind die Musiker mit auf der Bühne, die haben einen ganz präsenten Platz auch in der Mitte, da kommen dann mehr Melodien und auch die Stimme ins Spiel. Also musikalisch hatte das durchaus Variationen heute.
Also da trifft ganz offensichtlich Ballett auch in gewissem Maße auf Clubkultur. Shireen Ayal, die ist ja gerade der Star unter den zeitgenössischen Choreografinnen, gefragt in aller Welt. Das zu Recht, Frau Nehring?
Ja, sie ist auf jeden Fall eine Choreografin, die extreme Emotionen beim Publikum wecken kann. Auch heute Abend gab es ganz große Begeisterung. Sie hat ja lange in der Batsheva Dance Company in Israel unter Ohad Naharin getanzt und aus dessen sehr kraftvoller Bewegungssprache eben diesen eigenen Stil entwickelt. Und sie ist eben eine, die auch ungemein komplex choreografiert, was ganz toll ist, denn gerade bei diesen Überwältigungsstrategien im Choreografischen, da fühlt man sich doch manchmal, wenn es ein Ticken zu plakativ ist, auch ein bisschen genötigt irgendwie. Das ist bei ihr überhaupt nicht so. Also sie kann sich eben in dieser Wiederholung so an diesen ganz feinen Variationen abarbeiten und sie schafft natürlich einfach auch ganz beeindruckende, manchmal auch ein bisschen unheimliche Figuren auf der Bühne mit diesem Bewegungsstil. Man muss vielleicht mal so an den Manierismus in der Malerei denken, um sich diese Tänzerin vorzustellen. Langgezogene Körper. Und die erinnern eben auch manchmal an so humanoide, aber auch befremdliche Wesen oder Androide.
Diese Produktion WET, die wurde nicht von einem Theater produziert, sondern von der Stiftung LAS. Und diese drei Buchstaben, die stehen für Light, Art, Space. Wie kommt es denn dazu, Frau Nehring, dass eine Stiftung so ein Tanzprojekt unterstützt?
Ja, die Stiftung hat Sharon Ayal zu einer zweimonatigen Residenz eingeladen. Das ist natürlich sind sehr gute Bedingungen für so eine Choreografin. Die Stiftung selber konzentriert sich auf Auftragsarbeiten an Künstlerinnen, bisher meistens bildende Künstler. Gleichzeitig zur Tanzreihe mit Sharon Ayal läuft bis Ende des Monats noch eine Ausstellung von Robert Irwin, eine riesige Lichtinstallation im selben Raum, die man auch so von unten sehen kann und die auch wie Sharon Ayals Arbeiten ungeheuer suggestiv wirkt. Das Konzept hier ist, Installation und Choreografie zusammen zu erfahren und auch insbesondere an diesem Ort jetzt hier nochmal neue Publikumsschichten zu gewinnen. Finde ich ein interessantes Konzept, war auch ein toller Ort und ich finde es natürlich absolut zu begrüßen, dass eine Stiftung jetzt auch Tanz produziert.
Wet, die neue Arbeit der israelischen Choreografin Sharon Ayal und ihrer Kompanie Lev im Berliner Kraftwerk. Elisabeth Nehring hat uns von der Uraufführung berichtet. Auch heute wollen wir wieder hier in Fazit zwei neue Filme vorstellen, die jetzt in die Kinos kommen. Zunächst zu Paul Thomas Anderson. Ein neuer Film des Kaliforniers wird in der Kinowelt immer als Ereignis gefeiert. Der Regisseur ist bekannt für seine bildgewaltigen Werke und seine Ensemblefilme, die sich jeweils einer Epoche annehmen. In There Will Be Blood ging es um den Ölrausch Anfang des 20. Jahrhunderts, in The Master um die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt sein neuer Film Licorice Pizza, der spielt in den 70er Jahren in Kalifornien und soll eine andere Gangart haben. Anke Lewicke, worum geht es denn in dem Film? Mit welchem Genre bekommen wir es denn überhaupt zu tun?
Naja, erst einmal ist es ein Film, bei dem man permanent in sich hineinlacht und manchmal auch laut auflacht. Es geht eigentlich um eine unmögliche Liebe. Also der etwa 15-jährige, etwas pummelige Gary hat sich in die 10 Jahre ältere Elena verliebt. Und weil er so beharrlich nachfragt, lässt sie sich tatsächlich auf ein Date ein. Und nicht nur Elena ist überrascht, dass in dem schicken Restaurant ihn die ganzen Kellner kennen und er seinen Stammplatz hat. Auch wir sind überrascht. Und genauso sind wir alle auch von Garys Selbstbewusstsein ziemlich überzeugt.
Wie bist du so ein angesagter Schauspieler geworden?
Ich bin ein Entertainer. Das ist meine Bestimmung. Ich kann irgendwie nichts anderes. Ich bin dafür gemacht. Ich meine, ich bin seit meiner Kindheit Unterhaltungskünstler.
Komm schon. Seit deiner Kindheit? Unterhaltungskünstler? Wo sind deine Eltern?
Meine Ma ist bei mir angestellt.
Oh ja, klar.
Ja, ist sie. Sie arbeitet in meiner Werbeagentur.
Sie arbeitet in deiner Werbeagentur? Sowas hast du also.
Ja.
Also er ist nicht nur Schauspieler, sondern er ist auch Jungunternehmer. Irgendwann steigt er auch ins Wasserbettengeschäft ein. Dann macht er einen Spielsalon mit Flipperautomaten auf und Elena und er haben zunächst eine Geschäftsbeziehung und ob es dann eine wirkliche Liebesbeziehung auch wird, da geht der Film sehr, sehr spielerisch mit um und er holt so die Idee des amerikanischen Traums auf eine emotionale Ebene. Denn Gary will seinen Liebestraum leben, er will sein Date, er versucht sie zu küssen, sie für sich zu gewinnen und das um jeden Preis.
Paul Thomas Anderson ist für sein besonderes Formbewusstsein bekannt, auch für ungewöhnliche Ideen, Einfälle. Man muss nur an die Szene aus Magnolia denken, da regnet es Frösche vom Himmel. Gibt es so einen ähnlichen Effekt jetzt auch in seinem neuen Film?
Also so von der Geschichte und von der Optik muss man einfach sagen, es ist sicher der entspannteste Film, den Paul Thomas Anderson gedreht hat. Und trotzdem ist es wieder ein sehr besonderes Werk. Also Paul Thomas Anderson ist selbst in San Fernando Valley in den 1970er Jahren aufgewachsen. Dort spielt der Film. Und dieses Mal verbindet er seinen persönlichen Bezug mit seiner großen Gabe. Also wieder wird ein Zeitgefühl, ein Zeitgeist erfasst und das so in schöner Beiläufigkeit. Der Film ist auf 35 mm gedreht. Wir tauchen ein in den kalifornischen Sommer, in die Farben der Nächte, in Outfits und Autos, Atmosphäre. Und zum einen erleben wir ein Fast-Liebespaar, das sich ständig verpasst mit Fast-Küssen, Fast-Berührungen. Zwei junge Menschen, die in diesem Verpassen doch sehr aufeinander bezogen sind. Und auf der anderen Seite kriegen wir aber trotzdem viel Zeitgeschichte erzählt. Also wegen der Ölkrise gibt es keinen Wasserbettennachschub. Im Fernsehen sehen wir immer das Impeachment-Verfahren gegen Richard Nixon. Also es ist ein sehr ungewöhnlicher Liebesfilm. Und irgendwann erliegen wir auch diesem moppeligen jungen Mann mit seinem Charisma, der überhaupt von Cooper Hoffman gespielt wird, den Sohn des verstorbenen Philip Seymour Hoffman, ja ein ganz großer Schauspieler und auch, er war ja auch ein Stammschauspieler von Paul Thomas Anderson.
Von ihm ist dieser neue Film Licorice Pizza. In dem nächsten Film, den Sie uns vorstellen, Frau Lewicke, spielt ein Gegenstand die Hauptrolle, den wir alle kennen und auf dem wir höchstwahrscheinlich schon alle einmal auch gesessen sind.
Dieser Plastikstuhl heißt Monoblock und ist das meistverkaufte Möbelstück der Welt. Und an diesem Punkt wird es spannend. Da müssen nur noch ein paar schöne Bilder her und schon geht sie los. Die unglaubliche Geschichte.
Und diese unglaubliche Geschichte, ist die denn so ungewöhnlich, diese Geschichte, die Hauke Wendler in seinem Film Monoblock vorgestellt hat? Welche Bilder findet er denn überhaupt?
Naja, also erst einmal stattet der Film einen Besuch in einer italienischen Monoblockfabrik ab. Und das ist ein Familienunternehmen, die haben vor 40 Jahren damit begonnen und mittlerweile werden dort im 55-Sekunden-Takt neue Monoblockstühle hergestellt. Und über diese Fabrikinhaber und Inhaberinnen erfahren wir, dass es niemals ein Patent für den Monoblock gab. Deshalb ist der französische Erfinder auch nie ein reicher Mann geworden. Und er selbst, dieser französische Erfinder, hat den Monoblock nie als Massenstuhl angesehen. Also dann sieht man so Werbeaufnahmen, wo man dann den Monoblock in verschiedenen, auch knalligen Farben sieht. Candlelight Dinner am Pool. Also darum geht es, um das Design, um die Designidee. Es geht um die Produktion. Und dann fährt der Regisseur aber auch noch nach Uganda und Indien und sammelt dort Geschichten rund um den Monoblock ein.
Und welche Entdeckungen hat dann der Regisseur Wendler auf diesen kleinen Weltreisen gemacht?
Ja, also wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich versuche ja zum Beispiel immer Gartenrestaurants zu vermeiden, wo diese Stühle stehen. Und der Regisseur will uns aber nochmal erklären, dass wir auf diesen Stuhl nicht herabschauen sollen, weil er in anderen Ländern eine ganz andere Funktion hat. Also in Uganda wird er zum Beispiel zu Rollstühlen umfunktioniert, weil es einfach viel billiger ist, dieses Plastik zu nehmen und darunter Räder zu schrauben. Und in Indien kriegen wir dann wiederum mit, dass seit der Einführung des Monoblocks die untere Mittelklasse nicht mehr vom Boden essen muss. Und in Rio de Janeiro lernen wir wiederum eine Müllsammlerin kennen, die sich immer freut, wenn sie einen alten, verbeulten Monoblockstuhl findet, weil sie dafür viel Geld bekommt. Und dort in Rio de Janeiro wird dann eben das Plastik wieder in neues Plastik recycelt, in neue Monoblockstühle. Und es geht also darum, dass in unserer globalisierten Welt wir alles bekommen, aber die einzelnen Gegenstände vielleicht woanders einen anderen Wert haben. Und diesen Wert sollten wir eben hier auch respektieren und eben auch, dass er woanders eine andere kulturelle, gesellschaftliche und soziale Geschichte hat.
Zwei neue Filme vorgestellt von Anke Lewicke, Paul Thomas Anderson, der Film Licorice Pizza und Monoblock von Hauke Wendler.
Fazit.
Und jetzt gibt's den Blick in die Feuilletons, heute wieder mit Tobias Wenzel.
Wie würde Voltaire mit Menschen umgehen, die seine Überzeugung nicht teilen? Mit Impfgegnern, die irrational argumentieren? Mit Leuten, die Verschwörungstheorien verbreiten? Fragt Thomas Riebi in der Neuen Zürcher Zeitung den Historiker Volker Reinhardt, der eine Biografie über den französischen Philosophen und Schriftsteller geschrieben hat. Und Reinhardt antwortet: Er würde ihnen die Freiheit einräumen, ihre Meinung zu vertreten, und zwar unbeschränkte Freiheit, solange sie keine Gewalt anwenden. Voltaire habe die Meinungsfreiheit viel grundsätzlicher verstanden als wir heute. Seine Toleranz gehe für unser Empfinden unerträglich weit. Wir setzen der Meinungsfreiheit ja Grenzen aus moralischen Gründen, sagt der Historiker. Für Holocaustleugner oder für rassistische Theorien beispielsweise lassen wir sie mit guten Gründen nicht gelten. Der Holocaust, der Antisemitismus und die Nazizeit bestimmen die Feuilletons vom Donnerstag. Die Autoren des im März auf Deutsch erscheinenden Buchs »Der Verrat an Anne Frank« behaupten, sie hätten herausgefunden, ein jüdischer Notar habe das niederländische Mädchen an die Deutschen verraten. Diese Leute haben vom Thema keine Ahnung und präsentieren ein kommerzgetriebenes Projekt für die Kulisse und nicht für die Sache, kritisiert Yves Kugelmann, Schweizer Journalist und Stiftungsratsmitglied des Anne-Frank-Fonds in Basel. Kugelmann sagt im Interview mit Nils Minkmar von der Süddeutschen Zeitung, das Buch liefere keine belastbaren neuen Indizien, Zeugenaussagen oder Beweise. Dass man hier mit so einer absurden These und mit einer regelrechten Marketingmaschinerie an die Öffentlichkeit geht, ohne dass etwas dahinter steht, ist vorsätzliche Desinformation einer wohlwollenden Gesellschaft, urteilt Kugelmann. Solange keine Beweise geliefert werden, bleibt die Hauptaussage des Buches: Jude hat Anne Frank verraten, einer der fulminantesten Verschwörungsmythen und wirkungsvollsten Antisemitismusbooster seit langem. Die Antisemitismusdebatte ist eine fehlgeleitete, hysterische Pein, lautet der Titel eines Artikels der Schriftstellerin Eva Menasse für die Zeit. Die Symbolpolitik in der Debatte lenke nur vom Kampf gegen Hass und reale Straftaten ab. Voltaire hätte da wohl zugestimmt. Die BDS-Bewegung, gewiss in Teilen antisemitisch, ist für die deutsche Debatte vollkommen irrelevant. Sie fungiert als Hokuspokus, den man öffentlich abschwören muss, worüber man selig vergessen kann, dass nach allen Kriminalstatistiken mindestens 90% aller antisemitischen Straftaten von rechtsradikalen deutschen Nazis verübt wurden, schreibt Eva Menasse. Straftaten, Forks, Angriffe und Körperverletzung, kein Literaturhaus- oder Vernissage-Geplauder. Aber weil deren Verfolgung so viel schmutziger und komplizierter ist, bleibt es beim tugendbesoffenen Raunen. Menasse kritisiert auch die Vorstellung einer Kontaktschuld. Die thematisiert auch Joachim Huber in seinem Artikel für den Tagesspiegel. Er wirft Funk, dem Online-Format für junge Leute von ARD und ZDF, vor, im YouTube-Video Wahrheit über Friedrich Merz mit der Kontaktschuld zu operieren. So werde in dem Video angemerkt, dass sein Großvater Mitglied von SA und NSDAP war. Diese Information sage aber nichts über den designierten CDU-Chef aus, so Huber. Ob Moderator und Redaktion der öffentlich-rechtlichen Plattform gewusst haben, was sie damit mitteilen wollen? Im schlimmsten Fall, siehste, schon der Großvater von Merz war, die Passage ist ein Fehlgriff, eine Frechheit. Zum Schluss noch etwas vom erfrischend frechen Satiriker Hans Zippert. In seiner Kolumne für die Welt schreibt er: Anstatt die Präsenzpflicht in den Schulen einzuschränken, sollten die Verantwortlichen verschärft darüber nachdenken, die Präsenzpflicht des Coronavirus im öffentlichen Leben abzuschaffen.
Der Blick in die Feuilletons war das von Tobias Wenzel. Das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Röke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.